SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und diesen Mittagsthemen. Die Schweizer Bankenaufsicht untersucht mögliche Manipulationen am Devisenmarkt. Potenziell betroffen sind zahlreiche Banken weltweit. Vor Lampedusa werden weitere tote Flüchtlinge geborgen. Papst Franziskus möchte eine andere Flüchtlingspolitik und sagt, nur wenn alle zusammenarbeiten, können solche Tragödien verhindert werden.
Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle.
Öffnung statt Festung. Die Migrationspolitik der EU ist Thema im Tagesgespräch um 1. Und in Deutschland sucht die FDP den Weg aus der Bedeutungslosigkeit mit einem neuen Mann an der Spitze. Dollar, Euro, Schweizer Franken. Wichtige Währungskurse könnten von Banken manipuliert worden sein, vermutet die Schweizer Finanzmarktaufsicht. Betroffen ist höchstwahrscheinlich auch die Grossbank UBS. Sie zählt zu den bedeutendsten Devisenhändlerinnen der Welt. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Viel ist es nicht, was die Finanzmarktaufsicht FINMA verrät. Aber immerhin, FINMA-Sprecher Vinzenz Mattis.
Im Zusammenhang mit möglichen Manipulationen von Fremdwährungskursen führt die FINMA gegenwärtig Untersuchungen bei mehreren Schweizer Finanzinstituten durch.
Manipulation von Fremdwährungskursen, das heißt im Klartext, dass Händler auf dem viele Billionen schweren Markt für Währungen wie Dollar, Euro und Schweizer Franken in die eigene Tasche gewirtschaftet haben könnten. Erhärtet ist der Verdacht bisher nicht. Auch ist noch unklar, welche Banken konkret der Manipulation verdächtigt werden. Die UBS, sie gehört zu den Banken, die besonders viel mit Fremdwährungen handeln, schweigt sich aus. Auf Anfrage von Radio SRF sagt ein Sprecher der UBS lediglich kein Kommentar. Daraus lässt sich immerhin schließen, dass die UBS sehr wahrscheinlich auch betroffen ist von den Untersuchungen der FINMA. Ganz neu ist der Verdacht auf Kursmanipulationen im internationalen Devisenhandel nicht. Die britische Finanzmarktaufsicht zum Beispiel führt schon seit Juni ähnliche Untersuchungen wie jetzt auch die FINMA durch.
Jan Baumann. Und wie Währungsmanipulationen funktionieren, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Yvonne Lambricker.
Die Volksinitiative für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ist eingereicht worden. Die Initianten schlagen vor, dass der Staat jedem Erwachsenen in der Schweiz 2.500 Franken pro Monat bezahlt. Wer mehr verdienen will, soll dafür arbeiten. Für die Finanzierung könnte unter anderem Geld aus Sozialversicherungen wie der AHV genutzt werden, so die Initianten. Das bedingungslose Grundeinkommen solle die Existenz sichern. Damit sollen auch ärmere Schichten die Möglichkeit erhalten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, erklären die Initianten. Die Initiative solle zudem ein Denkanstoß sein. Wegen des anhaltenden Flüchtlingsstroms aus Syrien verlängert das Schweizer Hilfswerk HEX seine Präsenz in Libanon. Es fließen zusätzliche 500'000 Franken für humanitäre Zwecke in das Land. Bedürftige im Flüchtlingslager Shatila in Beirut würden ab November mit Lebensmittelgutscheinen, Decken, Öfen und Heizöl versorgt. Das sei wegen des bevorstehenden Wintereinbruchs notwendig, so das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. In dem betroffenen Lager in Libanons Hauptstadt Beirut leben rund 20'000 Flüchtlinge. Im Obwaldner Melchtal sollen Wildtiere besser geschützt werden. Der Kanton und verschiedene Vereine haben Regeln für den Klettersport aufgestellt und eine Vereinbarung unterzeichnet, die für 3 Jahre gilt. Kletterer dürfen künftig nur noch bestehende Routen benutzen. Einzelne Gebiete werden zeitweise gesperrt. Neue Kletterrouten müssen vorgängig bewilligt werden. Der Kanton Obwalden wollte für Wildruhegebiete ursprünglich Kletterverbote verhängen. Dagegen wehrten sich jedoch die Kletterer. Nach der Flüchtlingskatastrophe vor der italienischen Insel Lampedusa ist ein Tag der Staatstrauer ausgerufen worden. Auf Lampedusa bleiben die Geschäfte geschlossen. Die Rettungskräfte suchen weiterhin nach Opfern des gestrigen Bootsunglücks. Mehr als 150 Flüchtlinge konnten gerettet werden. Die übrigen der rund 500 Bootsinsassen wurden totgeborgen oder gelten als vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass um die 300 Menschen im Meer ihr Leben verloren haben. Inzwischen ist die europäische Einwanderungspolitik von verschiedener Seite scharf kritisiert worden. Papst Franziskus sprach von einer Schande. Der italienische Präsident Napolitano forderte menschliche Gesetze. Die EU-Parlamentarier sollen die neue Regelung der Arbeitszeiten für Piloten ablehnen. Das fordert die Vereinigung Cockpit VC. Wer Ja zu dieser Vorlage sage, übernehme die volle Verantwortung für Unfälle wegen Übermüdung, teilte die VC mit. Zuvor hatte bereits der Verkehrsausschuss der EU ein Nein zur Vorlage empfohlen. Das EU-Parlament stimmt am nächsten Mittwoch darüber ab. Laut ägyptischen Medienberichten werden Protestmärsche der Muslimbrüder erwartet. Im Zentrum von Kairo hätten die Sicherheitskräfte mehrere Straßen abgesperrt, um die Märsche zu verhindern. Die Muslimbrüder hätten auch in anderen Städten des Landes Proteste angekündigt. Viele führende Mitglieder der Muslimbrüder sitzen im Gefängnis. Der ihnen nahestehende Präsident Mursi wurde vom Militär abgesetzt. Das ecuadorianische Parlament hat die umstrittenen Ölbohrungen im Yasuni-Naturpark im Amazonasgebiet genehmigt. Die Abgeordneten folgten dem Vorschlag von Regierungspräsident Rafael Correa. Umweltschützer und Ureinwohner kritisieren das Projekt. Sie fordern eine Volksabstimmung. Im August hatte Präsident Correa erklärt, eine Initiative zum Schutz des Gebietes sei gescheitert, weil die internationale Gemeinschaft zu wenig Geld dafür gesprochen hätte. In dem Nationalpark werden um die 800 Millionen Barrel Öl vermutet. Das ist ein Fünftel der Rohölreserven des Landes. Die Einnahmen will Präsident Correa in erster Linie für den Kampf gegen die Armut einsetzen. Unbekannte haben beim amerikanischen Software-Spezialisten Adobe Kundendaten gestohlen. Laut einem Sicherheitsverantwortlichen der Firma sind rund 3 Millionen Daten gestohlen worden, darunter Namen, Kundennummern und Passwörter. Weltweit würden die betroffenen Kunden nun informiert und deren Passwörter geändert, teilt das Unternehmen weiter mit. Die Justizbehörden sind über den Diebstahl informiert. Wie es zum Diebstahl kommen konnte, teilte Adobe nicht mit.
Sie hören Rendezvous. Wie groß ist das Skandal um die möglicherweise manipulierten Devisenkurse? Wir fragen nach. Die Toten von Lampedusa. Sie stehen für die problematische Flüchtlingspolitik der EU. Eine Analyse und das Tagesgespräch. 2500 Franken Lohn vom Staat für alle. Darüber stimmen wir auch ab.
Ja, da habe ich schon ein paar Mühe mit. Wir haben 3 Kinder, ich muss schauen, dass wir nicht verhungern. Hallo.
Nein, da bin ich dagegen. Die Leute, die nicht arbeiten, brauchen nicht so viel Geld.
Und manchmal macht ja Arbeiten auch noch Freude.
Und hier ein Streitgespräch unter Gewerkschaftern. Die Malediven, das ist nicht nur Idylle. Da brennt Abfall, darunter hochgiftiger, der auch das Wasser verseucht. Das und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.907 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,68 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,27 Rappen. Das Wetter. Heute gibt es vor allem im Osten und in den Bergen sonnige Abschnitte. Am Nachmittag setzt im Westen wieder Regen ein. Morgen gibt es im Osten noch föhnige Aufhellungen, sonst beginnt es von Westen her an zu regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. Im Süden ist es bis morgen Abend meist bewölkt und besonders morgen regnerisch bei 15 Grad.
Die Anschuldigungen sind happig. Banken weltweit sollen Währungskurse manipuliert haben. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA untersucht auch hiesige Institute. Bei mir ist nun Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Ist klar, bei welchen Banken die FINMA die Untersuchungen durchführt?
Nein, das ist nicht klar. Die FINMA schreibt in ihrer Medienmitteilung, sie untersuche mehrere Schweizer Finanzinstitute. Sie nennt keine Namen. Im Fokus stehen dürften aber die grossen Banken, die im internationalen Devisenhandel tätig sind, allen voran die UBS, wahrscheinlich auch die CS. Beide wollten keine Stellung nehmen. Sie wollen weder bestätigen noch dementieren. Die Zürcher Kantonalbank sagt, man habe keine Kenntnisse. Das Online-Portal Inside Paradeplatz will wissen, dass bei der UBS zwei Top-Kader entlassen worden seien, die im Zusammenhang mit internen Untersuchungen wegen möglichen Kursmanipulationen gestanden hätten, aber offiziell kennt man noch keine Namen.
Wir haben vorhin Anfangssendung gehört, dass ähnliche Untersuchungen bereits im Ausland laufen. Muss man jetzt davon ausgehen, dass es sich um einen größeren Skandal handelt, also vielleicht vergleichbar mit den Manipulationen um den Libor?
Also es zeigen sich jetzt erste Konturen, aber bereits im Frühsommer gab es tatsächlich Gerüchte und Berichte, dass es immer wieder auffällige Kursausschläge gibt bei den Devisenkursen, vor allem am Nachmittag, wenn um 4 Uhr in London das sogenannte Fixing festgelegt wird. Diese Wechselkurse, die da fixiert werden, gelten dann als Basis, um zum Beispiel den Wert von milliardenschweren Fonds zu ermitteln. Und häufig stieg dann zum Beispiel der Dollarwechselkurs für 1-2 Stunden stark an, unerklärlich, ging dann wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Und das weckte dann doch den Verdacht, dass da jemand manipulieren könnte. Und eben seit dem Libor-Skandal, als Händler sich wegen Zinsen abgesprochen haben, sind die Aufsichtsbehörden jetzt auch wachsamer. Und wenn sich jetzt tatsächlich zeigt, dass sich da Devisenhändler abgesprochen haben, dass die manipuliert haben, dann dürfte diese Geschichte rasch ähnliche Dimensionen haben wie der Libor-Skandal, wenn man sich vergewärtigt, dass pro Tag 4.700 Billionen Dollar gehandelt werden am Devisenmarkt. Das sind fast 5.000 Milliarden Dollar. Da sind natürlich dann schon kleine Manipulationen, die schenken dann rasch ein und lohnen sich für den einzelnen Händler allenfalls.
Zum Schluss ganz kurz, Barbara Wittmer, wie muss man sich solche Manipulationen vorstellen?
Also diese Devisenhändler, die kaufen und verkaufen Dollar auf eigene Rechnung, also für die Bank oder für Kunden. Und wenn sie nun wissen, dass zum Beispiel ein Kunde viel Dollar kaufen will, dann können sie ihre eigenen Geschäfte allenfalls so planen, dass sie von diesem Wissen profitieren. Und wenn sich dann noch Händler zusammen vernetzen, die über solches Insiderwissen verfügen, dann sind eben schnell große Manipulationen zu eigenen Gunsten möglich.
Danke für diese Informationen und Erklärungen, Barbara Wittmer. Nach dem jüngsten Unglück in Lampedusa mit Dutzenden toten Flüchtlingen wird der Ruf nach Maßnahmen laut. So etwas dürfe sich nicht wiederholen, heißt es. Die Festung Europa müsse fallen, die EU müsse jetzt aktiv werden. Dennoch wird wohl weiter gestorben an den Grenzen in Europa, denn es gibt keine einfachen, keine günstigen und keine mehrheitsfähigen Lösungen für dieses Problem. Eine Einordnung unseres EU-Korrespondenten Urs Bruderer aus Brüssel.
Man kann viele Anfänge wählen, um dieses Drama zu erklären. Das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und seinen Nachbarn zum Beispiel. Oder die Bürgerkriege in Afrika, dessen koloniale Vergangenheit. Die protektionistische Landwirtschaftspolitik Europas. Oder auch das Internet, das die Bilder von einem europäischen Leben in Saus und Braus in jeden Winkel der Welt trägt. Wenn die Justizminister der EU-Länder sich nächsten Dienstag treffen, werden sie sich noch an einen anderen Anfang erinnern, das Ende von Gaddafi. Der vor 2 Jahren gestürzte libysche Diktator hatte die Flüchtlinge noch aufgehalten. Europa bezahlte ihn dafür mit Geld und mit Anerkennung. Manch ein Minister wünscht sich Gaddafi wohl insgeheim zurück, denn der Deal funktionierte, wenn man darüber hinwegsah, dass der Diktator Flüchtlinge folterte und in die Wüste trieb. Doch Gaddafi ist tot, Libyen im Chaos und die Küste lockt. Darum sterben jetzt wieder weniger Flüchtlinge im Sand der Sahara und mehr in den Wellen vor Lampedusa. Und gestern waren es wohl 300. Große Zahl, große Schlagzeilen. Kleinere Gruppen von Unglücklichen schaffen es oft nicht einmal in eine Meldung. Sie ertrinken vor Lampedusa, aber auch in der Meerenge von Gibraltar oder vor den Kanarischen oder griechischen Inseln. In den Bergen zwischen der Ukraine und Polen erfrieren sie, in den Minenfeldern zwischen der Türkei und Griechenland machen sie einen falschen Schritt. Tausende Flüchtlinge sterben jedes Jahr an den Grenzen Europas. Die EU müsse jetzt etwas gegen diese Schande unternehmen, heißt es überall. Die zuständige EU-Kommissarin macht seit Jahren Vorschläge. Sie schlägt vor, mehr Afrikaner legal einreisen zu lassen, insbesondere Studenten, und im Gegenzug von den Ländern zu fordern, dass sie gegen die Schlepper vorgehen und Flüchtlinge wieder zurücknehmen, die es bis Europa geschafft haben und kein Recht auf Asyl haben. Doch solche Abkommen scheitern am Willen der EU-Länder, legale Einreisemöglichkeiten zu erweitern und an der Fähigkeit eines Landes wie zum Beispiel Libyen, seine Gegenleistungen zu erbringen. Die EU-Kommissarin hat auch schon daran gedacht, dass die übrigen 26 EU-Länder, Italien und Griechenland, einen Teil der vielen Flüchtlinge abnehmen könnten. Sie schlägt es nicht mehr vor. Da seien in der EU immer nur 2 Länder dafür und 26 dagegen, sagte sie kürzlich in einem Interview. Solidarisch sind die Länder nur in der Verschärfung der Kontrolle der Außengrenzen. Dafür geben sie ständig mehr aus und treiben die Flüchtlinge damit auf immer gefährlichere Routen. Einig sind sie sich auch darin, dass die Probleme in den Herkunftsländern gelöst werden müssen. Doch deren Probleme sind kompliziert und haben eine lange Geschichte. Wenn es überhaupt Lösungen gibt, dann sind sie teuer oder auch unerwünscht, zum Beispiel ein fairer Wettbewerb zwischen europäischen und afrikanischen Gemüsebauern. Für ein Drama mit so vielen Anfängen gibt es kein schnelles Ende.
Urs Bruderer. Die Migrationspolitik der EU steht jetzt auf dem Prüfstand und über diese Politik sprechen wir auch im Tagesgespräch um 1. Es war ein Schock. Die einst ehrwürdige FDP ist bei den Wahlen aus dem Bundestag ausgeschieden. Winzige 0,2% haben nur gefehlt. Dabei war die FDP von Anfang an im Parlament vertreten, seit 64 Jahren, und auch in den meisten Regierungen saßen FDP-Minister. Seit dem Wahlsonntag lag die Partei in einer Art Schockstarre. Von ihren Spitzenpolitikern war praktisch nichts mehr zu hören. Bis heute. Kurz vor dem Mittag hat sich jetzt der Mann der Presse gestellt, der die Führung der stark angeschlagenen Partei übernehmen will, Christian Lindner. Kaspar Selg in Berlin, Sie haben Lindner zugehört. Kann dieser junge Politiker, er ist ja erst 34, kann er die FDP wiederbeleben?
Lindner versucht es jedenfalls. Er hat sich sehr kämpferisch gegeben. Das klang vor einer knappen Stunde etwa so. Ich spiele das mal ein.
Wir sind also aus dem Bundestag ausgeschieden, aber nicht aus der deutschen Politik, meine Damen und Herren.
Lindner will die FDP jetzt ganz neu aufstellen, mit vielen neuen Personen, neuen Gesichtern. Auf die Frage, wo er die Partei denn politisch neu positionieren wolle, sagt er, die FDP dürfe sich einfach nicht mehr so sehr an die CDU binden wie bisher, aber sie dürfe jetzt auch nicht einfach die Fronten wechseln und sich an die SPD oder an die Grünen anhängen. Er sagte zu diesem Punkt:
Jetzt ist die Zeit, die eigenständige FDP mit ihren eigenen Antworten unabhängig in der Sache, aber auch koalitionspolitisch unabhängig aufzustellen.
Jetzt gelte es in erster Linie, eigene liberale Grundwerte zu propagieren, die Selbstverantwortung des Einzelnen, den Staat als Partner und nicht als Lösung aller Probleme zu verstehen. Die Partei solle jetzt als eigenständige Kraft wieder sichtbar werden.
Christian Lindner tritt da als Nachfolger von Parteichef Rösler auf. Aber jetzt streng genommen, er ist ja eigentlich noch gar nicht gewählt als Parteichef.
Nein, bis er oder sonst jemand als Nachfolger des bisherigen Parteichefs gewählt werden kann, dauert es noch bis im Dezember. Dann erst kann ein Parteitag stattfinden, an dem das alles vollzogen werden soll. Lindner ist dennoch bereits schwer am Organisieren. Er hat heute auch eine Kandidatin für das Amt der Generalsekretärin der Partei vorgestellt. Man muss sehen, die FDP hat das Problem, dass die alte Parteispitze eben zurückgetreten ist, dass aber die Neuen noch nicht handeln dürfen. Deswegen bezeichnet sich Lindner jetzt selber auch als Angebot an die Partei und nicht irgendwie als Parteichef. Aber er, dieses Angebot, muss sehr schnell handeln. Die FDP braucht eine Figur, die für sie sprechen kann. Speziell jetzt, wo es in Berlin gar keine Fraktion mehr gibt. Es gibt keine Vertreter mehr, die in den Medien für sie auftreten können. Und da will er quasi in die Lücke springen.
Werfen wir noch einen Blick aufs größere Ganze. Heute Nachmittag finden ja die ersten Gespräche über eine mögliche Regierungskoalition statt, CDU, SPD. Kommt es zu dieser Koalition?
Sie ist und bleibt die wahrscheinlichste Lösung. Aber da wird es nach dem heutigen Nachmittag noch weitere Gespräche brauchen. Das wird dauern. Es ist immer noch möglich, dass Angela Merkel am Schluss weder mit der SPD noch mit den Grünen, mit denen sie auch reden will, eine tragfähige Regierungsbasis hinbekommt. Dann gäbe es zu Beginn des nächsten Jahres möglicherweise Neuwahlen. Und das ist natürlich mit ein Grund, weshalb die FDP jetzt schon mit Lindner sich neu organisiert, noch vor ihrem Parteitag. Weil wenn sie warten würden bis im Dezember, wären die zu Beginn des nächsten Jahres noch gar nicht in der Lage, wieder aufzutreten bei allfälligen Wahlen, auch wenn diese Wahl, diese Neuwahl an sich sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
Danke für diese Einschätzungen, Kaspar Selk. Danke nach Berlin. Eine halbe Milliarde Menschen weltweit nutzen Twitter, diese 140-Zeichen-Nachrichten. Der meistgelesene Twitterer ist Teenie-Star Justin Bieber. Wenn der Musiker schreibt, Thailand war unglaublich, liebe euch auch, dann lesen das 45 Millionen Menschen. Auf gut 37 Millionen Leserinnen und Leser kommt US-Präsident Barack Obama. Er zählt zu den ganz fleißigen Twitterern. Nun will das Unternehmen Twitter dieses Potenzial an die Börse bringen und damit viel Geld verdienen. Und das, obwohl Twitter noch nie Gewinn gemacht hat. Kann das gut gehen? Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Es sind die Stars, die Persönlichkeiten, die Twitter für die Nutzer interessant machen. Und es sind die Zahlen, die Twitter für die Werbeindustrie äußerst attraktiv machen. 100 Millionen Menschen täglich. Und täglich werden es mehr. Das kalifornische Start-up war zunächst werbefrei. Anzeigen hat es erst 2010 zugelassen. Damals lag der Jahresumsatz bei gerade mal 28 Millionen Dollar. In diesem Jahr dürfte Twitter die halbe Umsatzmilliarde locker knacken. Haupteinnahmequelle die Werbung mit fast 90%. Doch trotz solch stolzer Umsatzzahlen und extrem steilem Wachstum, Twitter schreibt nach wie vor Verluste, verbrennt Millionen und das hat einfache Gründe. Der Aufbau kostet Geld, das Wachstum generiert hohe Kosten. Twitter muss viel Geld in teure Rechnungszentren investieren, muss neue Produkte entwickeln und auch vermarkten. Und um weitere Investitionen tätigen zu können, kommt nun der Börsengang. Twitter will sich an der Börse gegen 1 Milliarde Dollar flüssige Mittel beschaffen. So steht es im Börsenprospekt, den die Kalifornier bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde eingereicht haben. Kann das Unternehmen genügend Investoren anlocken, dürfte der Börsengang noch dieses Jahr erfolgen. Es wäre der größte eines Internetunternehmens im 2013. Der letzte große Börsengang dieser Sparte war Facebook vor 1,5 Jahren. Das soziale Netzwerk hatte aber den Börsenstart gründlich vermasselt. Weil es zunächst mit der mobilen Werbung haperte, sackte der Aktienkurs in den Keller. Mittlerweile hat sich der Kurs erholt, die Anleger konnten aufatmen und haben kein Geld verloren. Aber es hat Zeit gekostet. Die mobile Werbung war bei Facebook der Knackpunkt. Twitter hingegen kennt dieses Problem nicht. Bereits 2/3 aller Anzeigenumsätze erwirtschaftet der Kurznachrichtendienst über Smartphones oder Tabletcomputer. Tendenz steigend. Somit dürfte es auch kein Problem sein, potenzielle Investoren zu finden, die ihr Geld in 140 Zeichen kurze Nachrichten stecken wollen.
Jeder und jede bekommt automatisch Geld vom Staat. 2.500 Franken, jeden Monat, einfach so, ohne Gegenleistung. Das mutet utopisch an, aber wir werden darüber abstimmen. Heute hat eine bunte Allianz in Bern die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingereicht. Existenzsicherung für alle auf einen Schlag. Das tönt nach einem Rezept, wie gemacht für die Gewerkschaften. Doch Fehlanzeige. Die meisten Gewerkschaften sind im Nein-Lager. Dominik Meyer hat 2 Gewerkschafter zum Streitgespräch eingeladen.
Kurt Regotz ist Präsident der christlich geprägten Gewerkschaft Sina. Ihm gefällt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Als Gewerkschaften haben wir uns für diese Initiative ausgesprochen, weil es eine Vision ist in die Zukunft und es Sinn macht, darüber nachzudenken.
Den Kontrapunkt setzt Corrado Bardini. Der SP-Nationalrat sitzt in der Geschäftsleitung der Gewerkschaft Unia.
Als Gewerkschafter bin ich gegen die Initiative, weil die Finanzierung nicht geklärt ist und weil sie die Arbeit auf Lohn reduziert.
2 Gewerkschafter, 2 Meinungen. Vorrang auf für die Debatte. Sollen alle Leute ein Grundeinkommen vom Staat erhalten? 2.500 Franken pro Monat, einfach so?
Das befreit vom Zwang, dass man irgendetwas annehmen soll. Es gibt also eine Chance, freie Arbeit auszusuchen. Wir gehen davor aus, dass die Vollbeschäftigung vielleicht die größere Illusion ist als ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Wir glauben, dass wir an Vollbeschäftigung festhalten müssen. Arbeit hat mit Selbstachtung zu tun, mit sozialer Integration. Viele Menschen definieren sich auch über Arbeit. Darum ist ein Recht auf Arbeit sehr zentral. Und die Illusion, Herr Regotz, die Sie haben, dass wir für alle 2.500 Franken aus dem Ärmel schütteln können, das ist ein Traum. Eigentum und mehr nicht.
Was wir jetzt erleben, ist, dass wir Tätigkeiten haben, die schlecht bezahlt werden. Und wir sind überzeugt, dass eben über ein bedingungsloses Grundeinkommen diese Entlöhnung steigen muss, weil die Leute sonst gar keine Lust haben, diese Tätigkeit zu machen und sagen, für so wenig mache ich das nicht, dann suche ich mir gemütlich etwas anderes, um etwas anderes zu machen.
Und hier beginnt die gewerkschaftliche Arbeit. Wir müssen mit harten Verhandlungen, Herr Regos, diese Löhne hinauftreiben, damit diese Leute durch ihre Tätigkeit ein würdiges Leben in dieser Gesellschaft bestreiten können. Ein Rückzug in die Ecke mit dem Betteln nach einem Lohn, der an nichts geknüpft ist, treibt die Leute an den Rand der Gesellschaft. Und dagegen sträube ich mich. Ich will als Arbeiter mittendrin in der Gesellschaft stehen.
Sagen wir mal so, jetzt haben wir teilweise die Tatsache so, dass Leute, die keine Arbeit haben, teilweise auf die Knie gehen müssen, damit sie eine Unterstützung bekommen. Jemand, der auf den Knien ist, der hat länger, dass er wieder aufsteht, als jemand, der ein Grundeinkommen hat, der so auch sein Gesicht wahren kann. Daher finden wir das als sinnvoll.
Arbeit für alle oder ein erfülltes Leben für alle mit oder ohne Arbeit. Die beiden Gewerkschaften, man hört's, sind sich nicht einig. Und dann noch das Geld. 130 bis 140 Milliarden Franken pro Jahr müsste der Staat auftreiben für das Grundeinkommen. Eine ungeheure Summe, sie entspricht rund 50 Mehrwertsteuerprozenten. Die Initiative lässt offen, woher das Geld kommen soll. Befürworter Kurt Regotz gibt zu.
Ja, die Finanzierung ist schwierig, sehr schwieriger Punkt. Wir diskutieren mal und dann schauen wir, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es überhaupt.
Also ich glaube, wir kämpfen real in der heutigen Gesellschaft. Herr Regotz, ist eher ein Träumer?
Sie träumen vielleicht ein bisschen weniger und verwalten das heute, hier und jetzt. Und wir träumen vielleicht noch von einer gerechteren Gesellschaft.
Kurt Regotz und Corrado Pardini. Zum Schluss klopfen sich die so unterschiedlichen Gewerkschafter auf die Schultern und machen sich davon.
Jetzt gehen wir, glaube ich, noch einen Kaffee trinken und schauen, wie wir die Gesellschaft gerechter und fairer machen.
So ist ein Träumer und ein Realist, die haben Grund, miteinander zu diskutieren.
Und kurz vor eins noch dies. Ferien auf den Malediven, das heißt schneeweiße Strände, Schnorcheln im türkisblauen Wasser und am Abend ein romantisches Essen bei Kerzenlicht. Verlockend? Sicher. Aber haben Sie sich auch schon gefragt, wo die Plastikflaschen und sonstigen Abfälle danach landen? Karin Wenger wollte es wissen.
Paradies und Hölle liegen in den Malediven 20 Bootsminuten auseinander. Das Paradies ist eine Insel mit einem Luxusresort. Die Hölle eine kleine Lagune. Sie heißt Tilafushi. Einst war sie gefüllt mit klarem Wasser. Dann beschloss die Regierung in den 90er Jahren, hier den Müll des gesamten Inselstaates abzuladen. Die Lagune wurde seither mit Müll aufgefüllt. Die Abfallinsel entstand. Wer den Fuß auf Tilafushi setzt, dem sticht der beißende Rauch sofort in die Lungen. Er steigt aus meterhohen Abfallbergen auf. Fliegenschwärme summen um Dosen mit Resten von Tomatenpaste, rottende Hummerkörper und nasse Pappkartons. Der Abfall türmt sich bis an den Rand des Wassers. Dort rostet ein Schiff seinem Tod entgegen, ein anderes liegt gerade an. Es kommt von einem Luxusresort und ist beladen mit Abfall. Hilfsarbeiter aus Bangladesch mit vor Schmutz starrenden T-Shirts und Flipflops an den Füßen schaufeln den Abfall über Bord. Zehntausende von ihnen wurden mit dem Versprechen auf gute Arbeit auf die Malediven gelockt. Doch meist erwarten sie Drecksarbeit, Gesundheitsprobleme und einen Lohn von $100 pro Monat oder noch weniger. Die Arbeiter in Tilafushi leiden an Hautkrankheiten und Lungenproblemen. Nein, Tilafushi sei kein guter Ort, klagt ein Bangladeschi, die Schaufel in der Hand. Es ist wie ein großer Abfalleimer mit Feuer und Rauch. Das Atmen fällt mir schwer. Die lokalen Einwohner produzieren ungefähr 3,5 Kilogramm Abfall pro Tag, die Touristen beinahe das Doppelte. Jeden Tag würden ungefähr 300 bis 400 Tonnen Abfall von der Hauptinsel Male, den Resorts und den lokalen Inseln auf Schiffen nach Tilafushi gebracht, sagt Mohammed Juhad, der den Hafen und die ankommenden Schiffe überwacht.
We don't have yet any waste management policy here. So it's just thrown and it is not managed, whether it is toxic or non-toxic.
Es gibt keinen genauen Plan, was wir mit unserem Abfall tun sollen. Deshalb verbrennen wir alles, egal ob es giftig ist oder nicht. Die Lafushi sei eine giftige Zeitbombe für die Malediven, kritisiert Ali Rilwan, der Direktor der Umweltorganisation Blue Peace, Blauer Friede, in Male.
Unsorted garbage with the electronic wastes and all the plastics and all those things are dumped there.
Unsortierter Abfall, Plastik, Elektroschrott, alles wird in Die Lafushi verbrannt. Aber das hier ist keine isolierte Abfallgrube, sondern eine Lagune. Wir sind besorgt, dass Blei und Quecksilber die Korallen zerstören und durchs Wasser und die Nahrungskette auf unserem Tisch landen. Kurze Zeit wurde der Abfall in Die Lafushi zwar sortiert, der ehemalige Präsident Mohammed Nasheed wollte ihn nach Indien verkaufen. Aber dann wurde Nasheed im Februar 2012 abgesetzt. Das Land stürzte in eine politische Krise. Am vergangenen Wochenende nun sollten die Malediven durch Präsidentschaftswahlen wieder zu politischer Stabilität finden. Mohammed Nasheed war der unangefochtene Favorit. Der ehemalige Umweltschützer versprach auch in Die Lafushi wieder aufzuräumen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Die Wahl wurde bis auf Weiteres verschoben. Die alte Machtelite will nicht von ihrer Macht lassen.
Karin Wenger. Wenn Sie mehr zum Abfallproblem und der politischen Krise in den Malediven wissen wollen, hören Sie die Sendung International an diesem Wochenende. Morgen Samstag um 9 auf SRF 2, um 11.30 Uhr auf SRF 4 News und übermorgen Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Tagesgespräch jetzt ist das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa und die Migrationspolitik der EU. Dazu gleich nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA führt bei Finanzinstituten Untersuchungen durch wegen möglicher Manipulationen von Fremdwährungskursen. Die FINMA arbeitet dabei mit den Behörden anderer Länder zusammen. Um welche Banken es sich handelt, wird nicht bekannt gegeben. Die Volksinitiative für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ist eingereicht worden. Die Initianten schlagen vor, dass der Staat jedem Erwachsenen in der Schweiz 2.500 Franken pro Monat bezahlt und so die Existenz sichert. Wer mehr verdienen will, soll dafür arbeiten. Nach der Flüchtlingskatastrophe vor der italienischen Insel Lampedusa ist ein Tag der Staatstrauer ausgerufen worden. Die Rettungskräfte suchen indessen weiter nach Opfern des gestrigen Bootsunglücks. Die Behörden gehen davon aus, dass mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen sind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.